Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten echten Playoff-Ausgabe. Wir haben ja am Wochenende am Freitag noch ganz kurz geschnackt über die Serien, was wir so denken, was passieren könnte. Jetzt sind wir schon ein bisschen schlauer, was passiert ist. Wir hatten diverse Games One. Habe ich jedes Jahr das Problem. Wir hatten diverse Spiele 2 auch schon. Vergangene Nacht war sehr interessant und natürlich von meiner Seite erstmal Detroit Basketball 1-1 steht. Mein Tipp vom Wochenende bzw. vom Freitag, hinter dem ich zu 100% stand, nämlich dass die Pistons in 7 Spielen gegen die Knicks gewinnen und zu dem ich auch niemand überreden musste und bei dem ich auf dem ich auch all mein Vermögen gesetzt habe.
Es musste dich niemand unter Druck setzen, dir ein schlechtes Gewissen machen, die Daumenschrauben ansetzen. Das war einfach aus freien Stücken.
Aus freien Stücken. Ich habe nur auf mein Herz gehört und natürlich auch auf meinen Kopf. Und so entstand das dritte Bein und daraus habe ich dann diesen Tipp abgegeben. Deshalb, jetzt dieses Spiel gewonnen, sehr wichtig. Und dann war auch noch dieser Kawhi unterwegs, der auch nicht schlecht war, Ole Freaks, oder?
Der war auch nicht schlecht. Das Schöne ist, wenn der spielt, eine der schönen Nebenerscheinungen davon ist, also ich freue mich da jedes Mal wieder drüber. Es gibt ja so Spieler, die machen charakteristische Geräusche, wenn sie gefoult werden. Und Kawhi macht immer dieses dadurch weißt du einfach, er ist wieder da. Dieser Sound ist immer genau gleich. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn höre. Das erinnert mich dann so an 2019 zurück. Ja. In diesen Playoff-Run, wo er einfach auch, also genau wie vergangene Nacht, rumgelaufen ist wie der Terminator und zwischendurch also eigentlich nie Regung gezeigt hat, außer wenn er gefoult wurde. Gesagt hat, wie so ein norddeutscher Fußballtrainer. Großartig.
Das stimmt eigentlich, kannst du dir gut vorstellen. So irgendwo...
Weiß ich nicht, wenn er noch dazu sagen würde, der hat auch schon gelb. Das fände ich noch besser. Ja. Aber auch so ist es schon ziemlich überragend, muss ich sagen.
Kannst du dir irgendwo einen Friseute an der Seitenlinie vorstellen?
Absolut.
Ja, jetzt ist stark.
Shoutout Olli, falls er zuhört.
Ja, genau, Shoutout Olli. Aber Kawhi wieder tatsächlich erinnert viel an 2019, muss man sagen.
Ja, also ich will gerade auch noch gar nicht zu weit gehen und es nicht jinxen, weil es halt zwei Spiele waren, aber die hat er überstanden. Und also ja, vergangene Nacht war krass.
Ich habe gecheckt, es gibt auch noch keinen Injury Report. Also das ist schon mal gut.
Aber in Spiel 1 fand ich ihn ja gar nicht mal so gut, aber im zweiten dann schon doch sehr.
7 Turnover waren es in Spiel 1, ne?
Ja. Und vor allem, also was mich da ein bisschen irritiert hat, aber also da können wir gleich auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, nur für die Clippers in dieser Serie, es funktioniert eigentlich die ganze Zeit, wenn sie einfach Harden, Zubats, Pick and Rolls laufen und am Ende von Spiel 4 haben sie sich sehr oft dafür entschieden, nee, lass mal Kawhi ISO machen, obwohl das überhaupt nicht funktioniert hat.
Spiel 1 meinst du?
Ja, genau. Dann habe ich mich vorgesprochen, weil in Spiel 2 hat ja sein Ding funktioniert, aber in Spiel 1 ging, finde ich, so die Balance ein bisschen flöten. Und deswegen, also ich meine, sie haben das Spiel auch mehr verloren, als dass Denver es gewonnen hat, wenn man ehrlich ist. Aber es läuft auf jeden Fall, wie gesagt. Und vergangene Nacht war eine üble Performance.
Es war eine üble Performance und es war trotzdem eng. Es war trotzdem, Jamal Murray's Sleeves haben ihn am Anfang Probleme bereitet, bis sie dann vielleicht ihm Probleme bereitet haben, weil er hat dann zur zweiten Halbzeit gewechselt, ne? Das Schlabber Longsleeve getauscht gegen Schlabber T-Shirt und Shooting Sleeves.
Das ist aber schon
die wichtigen Informationen, die man hier kriegt, ne?
Ja, aber also auch zu Recht. Ich meine, ich habe, glaube ich, wir haben ja eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, aber ich habe, glaube ich, in einem NBA-Spiel noch nie solche schlapprigen Sleeves gesehen und habe mich schon ein bisschen drüber gefreut und auch durchaus inspiriert gefühlt.
Ja, ich mich auch. Ich werde das mal testen. Jetzt, weil letztens zum Beispiel, als wir gespielt haben, er war übel. So ein kurzer Exkurs. War hier, wir spielen am Montagabends 9:30 hier in der Halle. Und das war so, und ich fahre mit dem Radl hin und bin dann genau in so einen richtig schönen Wolkenbruch reingekommen. Kam also klatschnass in der Halle an, waren auch so muckelige 7 Grad.
Geil.
Und dann kam ich in der Halle an, das ist so eine Schulhalle, so eine Grundschulhalle, für die es ein ganz spezielles Schließsystem gibt. Also da kann man irgendwie, dann kriegt man so eine, die Karte ist dann programmiert, die dann nur zu gewissen Zeiten, jetzt geht hier gerade die Brucherei im Haus los, hört bestimmt demnächst auf.
Shoutout.
Shoutout, genau. Muss aber was getan werden, nicht nur über Korbball gesprochen werden. Und dann, die Schlüsselkarte funktioniert dann nur zu einem gewissen Zeitraum irgendwie. Aber du kannst keine Fenster schließen. Also du hast um Fenster zu schließen, brauchst du einen Schlüssel. Den Schlüssel hatten wir nicht. Und die irgendwelche Lehrer haben während des Tages gedacht, ein bisschen muffig in der Halle und haben das Fenster aufgelassen. Kam ich da klatschnass und unterkühlt rein. Und zwar 10 Grad in der Halle. Und weißt du, hätte ich Jamal Murray mal vorher gesehen, hätte ich meine Longsleeve schon dabei gehabt. Jetzt werde ich sie erst jetzt dann Richtung Sommer werde ich sie mal ausprobieren. Dann aber durchziehen, auch bei 30 Grad in der Halle, weil.
Ja, ja, ich glaube auch, weil dann schwitzt man mehr und das ist ja sicherlich gut für die Durchblutung oder so ähnlich.
Eben, gerade mit fortschreitendem Alter ist sowas wichtig.
Ja.
Deshalb Shoutout Jamal Murray, vielen Dank dafür.
Und dann nur als Sweatshirt.
Ja. Wir werden gleich noch intensiv über dieses Spiel sprechen. Wir werden auch intensiv über die Pistons und die Knicks sprechen. Wir werden uns auch so ein bisschen der Serien annehmen, die kommende Nacht nicht stattfinden. Also wir werden jede Serie kurz anreißen, aber kommende Nacht, da wird ja relativ schnell passieren. Mal schauen, ob Memphis sich erholt hat von dem Schock.
Bestimmt. Das, also,
ja. Ne, das es gibt ja so diese Dinger manchmal, dass ein Team halt dieses Play-In spielt und dann so ein bisschen im Saft ist und dann den First Seed überrascht. War jetzt anders.
Ein bisschen anders.
Minimal aber anders. Aber auch geil, dass OKC halt einfach gesagt hat, so okay, gar nicht erst so, ja, wow, Playoffs und ne, sondern einfach gesagt, okay, jetzt zeigen wir mal, was wir wirklich können, Freunde. Und verhindern einfach, dass der Gegner überhaupt punktet.
Ja, außer Shea halt, ne?
Ja, der hat sich auf die
Defense konzentriert. Der musste einfach nichts machen.
Ja, genau.
Und am Ende haben sie trotzdem fast doppelt so viele Punkte erzielt. Ich habe ja die ganze Zeit ein bisschen darauf gehofft, dass das klappt. Das war so das Einzige, was ab dem wahrscheinlich Mitte des zweiten Viertels noch interessant war bei dem Spiel. Aber geguckt habe ich dann trotzdem bis zum Ende und wie gesagt darauf gehofft, dass der Endstand am Ende den Rekord knackt. Am Ende waren sie, glaube ich, 5 Punkte davon entfernt oder 6 Punkte oder so für den höchsten Playoff-Sieg aller Zeiten. Eigentlich ist damit wahrscheinlich zu der Serie alles gesagt.
Vielleicht haben sie sich das auch für Spiel 2 aufgehoben.
Ja, ja, sicherlich. Ich glaube auch, dass der Grizzlybär sich ein paar Körner aufgehoben hat. Ich meine, man muss dazu sagen, es ist fairerweise eigentlich auch also schon ein krasser Nachteil, wenn du sowieso schon das schlechtere Team bist und wenn du dann in der Nacht auf Samstag spielst
ja
und dann nach US-Zeit Sonntagvormittag auswärts wieder spielst. Also es ist halt schon auch ein bisschen assi.
Ja.
Du bist da nicht in der Position, um wirklich gut auszusehen.
Zumal
sie haben extrem schlecht ausgesehen und waren halt auch noch richtig mies. Ne? Also ja, nicht, dass das der einzige Grund gewesen wäre. Ich meine, OKC ist auch einfach ein viel besseres Team. Da haben wir die ganze Saison für gehabt, um das zu wissen. Das ist jetzt keine Überraschung. Trotzdem ist Memphis schon auch sehr dadurch im Nachteil gewesen bei dem Spiel.
Ja, und zumal Morant sich ja am Knöchel verletzt hat, severe Ankle Sprain, also auch nicht so bei 100%. Gleichzeitig gegen OKC ist, glaube ich, für ihn auch kein so geiles Matchup, weil da halt Leute warten, die es ihm sehr schwer machen können.
Ja, vor allem auch, wenn Jaren Jackson mit der linken Hand auf dem Rücken die ganze Zeit spielt und sich einfach nur selber dazu entscheidet. Und,
naja. Ja, es kann nur besser werden. Klassiker wäre jetzt, wenn Memphis Spiel 2 klaut.
Ja, warum nicht? Also, ich meine, ich glaube es nicht. Ich habe auch auf den Sweep von OKC getippt, aber ja, wer weiß. Ich glaube nicht, dass jedes Spiel mit 50 Punkten Unterschied ausgehen wird.
Ich glaube auch nicht.
Vielleicht aber alles zweistellig. Mal gucken.
Mal gucken, mal gucken. Auch mal gucken, ob Damian Lillard zurückkehrt. Er ist questionable, glaube ich, für Spiel 2 jetzt. Da könnte was sein. Spiel 1 fand ich da. Ich fand schon krass, es ist eine Plattitüde, wie einfallslos Milwaukee's Offense teilweise aussieht. Also auch so gerade, wenn Giannis jetzt nicht den Ball hat oder so, das ist halt einfach schnell, wird halt irgendwie ein Dreier genommen von Leuten, die jetzt nicht unbedingt in jedem Team schnell einen Dreier nehmen würden. Das ist irgendwie, also das sieht sehr, 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 sehr viel nach Hoffnung aus und irgendwie sehr, sehr wenig, wir wissen, was wir tun, wir wissen, was wir tun wollen und wir wissen, was auch gut funktioniert und das ziehen wir durch. Also da war ich ein bisschen, also abgesehen von der Giannis-Geschichte, aber da hat Indiana natürlich auch Giannis so schwer wie möglich gemacht, wir wissen ja auch, wer er ist und wer da außen rum steht. Also von daher bin ich gespannt, wie die.
Also er war einfach auch komplett im Stich gelassen von seinem Team, ja, muss man da sagen. Und Indiana hat das schon ganz gut hinbekommen, dass, also wenn man bedenkt, dass über die letzten Wochen Giannis ja regelmäßig über 10 Assists pro Spiel aufgelegt hat, hier hatte er 1 und 5 Turnover. Natürlich waren trotzdem auch einige offene Würfe da, die er kreiert hat und die dann Leute einfach daneben geworfen haben. Aber insgesamt haben die Pacers das schon auch ganz gut gemacht, halt ihn so ein bisschen zu isolieren. Und natürlich macht er seine Punkte. Es gibt ja auch kein direktes Match für ihn, haben wir auch im Vorfeld besprochen. Es gibt keinen guten oder richtig gut geeigneten Verteidiger für ihn. Aber wenn die anderen Bucks nicht in der Lage sind, in irgendeiner Form mitzukommen, wenn du dir beispielsweise Kyle Kuzma anguckst, 22 Minuten, 0 von 5, 0 Rebounds, 0 Assists, 0 Steals, 0 Blocks und auch immerhin keinen Turnover. Also das
hat er verhindert. Ja, durchgezogen, ja.
Ja, aber wenn der halt also eigentlich in dem Spiel dann ja wahrscheinlich so normalerweise dein zweitbester Scorer einfach den Tony Snell auspackt und auch sonst niemand irgendwie Unterstützung liefern kann, dann ist es halt auch einfach kein sonderlich offenes Duell, sag ich mal.
Nein.
Also wäre schon ganz cool, wenn Dame da zurückkommt, aber wenn man sich so dieses Spieltempo anguckt, was Indiana gerne fährt, dann weiß ich auch nicht, wie smart das ist, das jetzt total zu überstürzen. Also vielleicht gibt man ihm zumindest noch dieses zweite Spiel und hofft dann, dass er in Spiel 3 irgendwie einigermaßen auf Zack ist. Aber wir werden sehen. Halliburton war ja auch mies, das war das Lustige. Ja. Aber Halliburton hatte halt einfach ein Team. Und Giannis war alleine.
Ja, das ist der große Unterschied. Und ich meine, die Serie geht ja erst los, wenn ein Team ein Auswärtsspiel gewinnt. Von daher können sie Spiel 2 auch nochmal abschenken. Dame noch ein bisschen eine Pause gönnen und dann Spiel 3 dann hoffen, dass die Serie dann nicht losgeht. Weil dann ist 0-3 und dann wird es schwierig.
Dann ist sie nämlich auch schon wieder fast vorbei. Das sind die alten Playoff-Lektionen, die man so mitnimmt über die Jahre. Da sind wir alte Hasen, ne? Also das haben wir mittlerweile raus.
Das haben wir raus und drin und so zerbröselt der Keks. Immer und überall.
Schwöre.
Boah, Ole, so, jetzt haben wir die ersten Playoff-Tage rum. Ne? Ich meine, Wochenende ist ja, man kann so ein bisschen reinsmoothen, ne? Ist ja eigentlich mal ganz schön. Du hast 19 Uhr Spiele, 21.30 Uhr Spiele. Ich meine, für den einen oder anderen von uns ist 21.30 Uhr auch spät. Für mich geht der Abend da gerade erst los. Beziehungsweise der Nachmittag eigentlich. Aber es ist natürlich jetzt schon so, gerade so mit Covern ist halt schon das Ding, ne? Du musst halt früh aufstehen im Endeffekt. Gerade, also, wenn du was schreiben musst oder wenn wir aufnehmen wollen und dann ein bisschen, dann ist nichts mit ausschlafen bis um 7, sondern dann musst du früh raus.
Und da kannst ausschlafen bis um 7. Alle Studenten, die das hören, so wovon zum Henker redet, der alte Mann.
Da bin ich gerade erst im Bett. Eben. Was meint der? Nein, aber da braucht es hin und wieder vielleicht mal so eine kleine Dosis Energy. Und wie die meisten ja wissen, haben wir dafür den exakt richtigen Partner, Holy Energy nämlich, mit dem wir seit nun geraumer Zeit zusammenarbeiten und die jetzt Happy Birthday, den 4. Geburtstag feiern. Und wie ihr wisst, bei Holy, weil es bei Holy an irgendwas nie fehlt, ist es an neuen Ideen, an Neuigkeiten und zum Geburtstag, zum 4. Geburtstag natürlich erst recht. Und es gibt zwei neue Sorten, Ole, ne?
Absolut. Es gibt neue Birthday Bunny mit Lychee-Geschmack, ne, ist eine Energy-Sorte dazu. Energy Eel ist wieder da. Die kann man austesten, kann man auch in einem Bundle bestellen. Natürlich gibt es auch, abgesehen davon, die ganze riesige Sortenvielfalt, die wir bei Holy grundsätzlich abfeiern. Und dazu auch jetzt im Moment natürlich anlässlich des Geburtstages ist das Starter-Set Deluxe mit Shaker nochmal besonders rabattiert, was wir immer sehr empfehlen für alle, die sich noch nicht auskennen mit Holy, die vielleicht einfach mal so ein bisschen reinprobieren wollen in die Produktpalette. Also dort gibt's Energy-Drinks, Hydration-Drinks, was wir uns nach dem Sport immer gerne reinziehen und Eistee im Paket. Und das momentan ist sehr rabattiert, also kostet normalerweise 69,99 €, jetzt 39,99 €, beziehungsweise mit unserem Rabatt, den wir dann ja auch noch dazu haben, sind sogar nur 34,99 €. Und das können wir auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Also wenn sich was lohnt bei Holy, dann durchprobieren, weil es ist für jeden was dabei und es sind vor allem viele gute Sachen dabei. Und irgendwann seid ihr dann wahrscheinlich an dem Punkt, dass ihr das Ding, wenn es viele gute Sachen gibt, dann weißt ihr immer nicht, was soll ich nehmen? Boah, das war auch gut, das will ich auch noch. Und da gibt es die Mix-and-Match-Aktion von Holy. Das heißt, ihr könnt eure Tubes, eure Dosen auswählen, die ihr wollt. Und wenn ihr zwei Dosen nehmt, bekommt ihr 10% Rabatt. Wenn ihr drei Dosen wählt, bekommt ihr 15% Rabatt. Und bei vier Dosen bekommt ihr 20% Rabatt. Also das ist schon mal, das lohnt sich dann. Dann kann man auch mehrere Sachen besten Gewissens ausprobieren, beziehungsweise besten Gewissens genießen, weil ausprobiert habt ihr ja schon mit dem Starter-Set, ne? Sehr klar. Und während der Geburtstagsphase, ganz kurz, es gibt natürlich auch, unser Rabattcode gilt natürlich auch da, den wir euch später noch nennen werden, auch bei Mix and Match. Und jetzt zum Geburtstag gibt es auch diverse Goodies zu eurer Bestellung dazu, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und Holy zu bestellen, für die es noch nicht wissen, für die zum ersten Mal dabei sind, es lohnt sich immer. Wie Ole hat's gesagt, es gibt Energy Drinks, diese Energy Drinks sind ohne Taurin, sind mit natürlichen Geschmacksstoffen, ohne Zucker, vegan. Und in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das gleiche gilt für den Eistee, das gleiche gilt für die Hydration Drinks. Also es gibt für jeden ist was dabei. Ihr müsst einfach das Pulver, ein Scoop ins Glas schütteln und los. Könnt trinken, könnt genießen, könnt Basketball schauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, das sind wir euch eigentlich nur noch unseren Code schuldig, ne?
Genau, wir müssen euch ja natürlich was an die Hand geben. Das wäre so alles Quatsch sonst. Und wir haben sogar zwei Codes. Also einmal für Neukunden der Code KORB5, der gibt 5 Euro Rabatt bei der ersten Bestellung. Und dann haben wir noch den Code KORB, der 10% Rabatt auf jede Bestellung gibt. Also könnt ihr euch dann selber ausrechnen, welcher für euch gerade mehr Sinn ergibt und los damit. Packen wir natürlich auch alles nochmal in die Shownotes.
So ist das. Könnt ihr nochmal nachlesen. In diesem Sinne, Happy Birthday Holy und zurück zum Playoffs. Nicht sprechen werden wir heute über die Mavs, auch wenn Nico Harrison mal wieder ein paar Bonbons geliefert hat, aber wir widmen dem Team dieser Franchise widmen wir eine ganze Folge, nämlich morgen bei Patreon, patreon.com/Korbiger Podcast und Korbiger mit.
Aha,
vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Und dafür gibt es sehr, sehr regelmäßig beziehungsweise wöchentlich extra Content. Während der Playoffs auch mehr als einmal wöchentlich. Dafür haben wir jetzt auch die Tiers angepasst. Also es ist jetzt, die Preise sind etwas nach oben gegangen. Die Erklärung findet ihr auf der Seite. Vielen Dank an alle, die uns treu geblieben sind, die uns noch treu bleiben. Das freut uns wirklich extrem. Und genau, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Da gibt's morgen was zu den Mavs, zu dieser Saison, zu den Zukunftsaussichten, zur ganzen Sache. Und natürlich wieder zu Nico Harrisons neuester Märchenstunde. Nee, war ja keine Märchenstunde. Er hat ja Tacheles geredet. Er war ja
Championships.
Ja.
Und über die Trainerentlassung und so Dinge, ne, die es genau über die letzten Tage gegeben hat, sprechen wir dann auch noch ein bisschen.
Und Front Office Entlassungen, Landry Shamet darf ja in Atlanta nicht mehr weitermachen und so. Das tun wir morgen. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen Aktualität halber, einfach weil wir noch heiß sind, gehen wir in die vergangene Nacht. Und du kannst jetzt, wir haben Denver angerissen. Wirst du mit Denver Clippers anfangen oder wirst du lieber chronologisch vorgehen und nix gegen Pistons?
Also wegen mir kannst du auch einfach ISO gehen mit Kate, okay. Weil ich meine, du hast heute eine gute Gelegenheit dazu. Von daher
ich habe eine gute Gelegenheit.
Kate. Sehr, sehr schönes Kate-Spiel.
Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Kate-Spiel. Weil, ich meine, wir haben ja am Freitag drüber gesprochen. Er hat während der Saison mit Bridges gemacht, was er wollte, mit Hart, mit Brunson. Und da war halt noch OG. Und OG hat ihm dann tatsächlich am Samstag das Leben schwer gemacht. Und generell, er ist jetzt nicht so zum Scoren gekommen. Es gab ja diese berühmte Phase 21-0-Lauf der Knicks. Und jetzt fand ich schon sehr interessant, wie er jetzt drauf reagiert hat, nämlich gar nicht versucht hat irgendwie, was heißt gar nicht versucht hat, aber sehr, sehr zielstrebig permanent Richtung Zone gegangen ist. Und einfach da, OG ist natürlich körperlich deutlich robuster als jetzt Bridges zum Beispiel, lässt sich nicht so rumschieben, kannst ihn jetzt nicht irgendwie auf den Rücken nehmen, so, dann kannst du, es kann mehr Druck ausgeben, aber sie haben irgendwie versucht, Kate einen Pick zu stellen und dann, dass er dann Downhill gehen kann, war jetzt auch gar nicht so unbedingt als Passer, sondern einfach versuchen, den Abschluss am Ring zu finden. Und er hat dann zwar nicht mehr getroffen, aber er hat dann halt hat kurz gebraucht, ein paar Minuten. Erste Halbzeit, erstes Viertel, dann glaube ich 8 Punkte gehabt am Ende. 6 Rebounds, 4 Assists. Gar nicht so schlecht.
4 Assists hatte er im gesamten Spiel nicht.
Nee, 4 Assists im ganzen Spiel, genau. Ich glaube, es hatten sie im Broadcast kurz gesagt, 4 Assists, aber es waren keine 4 Assists, genau.
Aber ich glaube, da wurde dann was, weil er hatte insgesamt 3 in dem Spiel.
Ja, genau, da haben sie irgendwas, aber ich glaube, ich habe mir dann auch gedacht, es war mehr dabei, ich hätte mehr gezählt im Spiel, dachte ich auch kurz, aber vielleicht war dann die Uhr abgelaufen, egal. Er war Scorer und er hat er hatte eine extreme Zielstrebigkeit in seinem Spiel, fand ich. Und hat einfach versucht, rund um den Ring zu scoren. Und wenn er nicht scoren konnte, hat er das vorgezogen. Also auch als es im letzten Viertel da mal so ein 8-0-Run der Knicks gab und bei Detroit es wieder so ein bisschen so drohte, das Schicksal aus Spiel 1, dass sie einfach vorne nichts zustande bekommen, einfach weil es jetzt kein klares Play irgendwie gab, keinen gab, der jetzt irgendwie hätte übernehmen können. Schröder hat zwar einen guten Job gemacht, aber da ist er dann auch zum Korb gegangen, hat auch 2 Freiwürfe gezogen, hat dann so ein bisschen die Blutung gestoppt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Also auch, dass er sich von der recht schnell auch an die Körperlichkeit von Anunoby gewöhnt hatte. Und ich fand's interessant, was auf der anderen Seite, du hast ja mit Brunson, hast du ja ein ähnliches Ding mit Thompson, der ihm gerade jetzt am Anfang von Spiel 2, finde ich, schon Probleme gemacht hat, weil Thompson es auch sehr, sehr geschickt angestellt hat, dann nicht unbedingt auf Fakes reinzufallen am Anfang oder auch, wenn er auf seinem Rücken war, dann ihm den Platz zu lassen, wenn Brunson gestoppt hat und dann trotzdem irgendwie contesten konnte. Und Brunson hat sich dann auch so ein bisschen ins Spiel reingeführt und am Ende war Thompson ausgefault. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen das Schicksal eines Playoff-Rookies, irgendwie so diese Intensität über ein ganzes Spiel und diese Konzentration vor allem auch über ein ganzes Spiel irgendwie hochzuhalten. Auch ausgefault er dann am Ende. Aber so die beiden, ich fand es interessant, wie die beiden sich ins Spiel reingespielt haben. Und wie gesagt, bei Kate war es ja dann relativ schnell der Fall. Und einfach, er hat die Offense halt komplett an sich gerissen. Und hat gar nicht, ist gar nicht so drauf gegangen. Wir haben gesagt, 3 Assists, ist gar nicht so drauf gegangen, ich muss jetzt groß kreieren, sondern ich gehe zum Ring. Ich habe hier, weil Anunoby ist ein sehr guter 1 gegen 1 Verteidiger, aber er ist halt, er ist jetzt nicht ganz so explosiv wie jetzt vielleicht jemand anders. Und da hat Kate dann den Vorteil einfach sehr, sehr gut genutzt. Und es dann hat dann gar nicht erst so dieses Ding, dass er sich im Laufe der Saison dieses Post-Game angeeignet hat und halt sehr, sehr viel aus dem Post rausgemacht hat. Das funktioniert gegen Anunoby nicht so gut. Hat er gar nicht probiert, sondern einfach Richtung Zone und hat dann da Dinge gemacht. War sehr, sehr, also für ein zweites Playoff-Spiel gegen ein theoretisch talentierteres Team in, ja, man sagt immer, das ist die schwierigste Umgebung, aber viele Gegenspieler der Knicks gehen ja auch auf im Garden, aber halt in einer sehr, sehr feindseligen, sehr, sehr lauten Atmosphäre so ein Spiel rauszuhauen. Ich mache den Kalle Rummenigge à la Bonheur.
Ja, mir hat's auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand, es war eine gute Reaktion von ihm. Er wirkte, finde ich, wesentlich mehr so in Kontrolle, also wieder mehr so in seinem eigenen Tempo, als es in Spiel 1 der Fall war. Ich meine, er hatte jetzt am Ende auch 5 Ballverluste. Das ist ja schon was, wo ich bei Kate immer drauf schaue. Aber ich finde, dass, also wenn du so viel den Ball kontrollierst, das ist zu einem gewissen Ausmaß auch okay, solange dein Team nicht konstant quasi aus der Ruhe gebracht wird und solange du die Team-Turnover einigermaßen im Griff hast. Und hier ganz am Anfang waren 1-2 so sloppy Pässe dabei, die ich,
ja, er hat am Anfang
ihm so ein bisschen übel nehme. Ne? Ja, aber das hat er dann schnell in den Griff bekommen. Und danach war es wirklich sehr, sehr kontrolliert, hat er irgendwie seine Möglichkeiten gesucht und gefunden. Hat, also klar, er ist immer noch nicht der beste Finisher jetzt am Ring, aber wie du gesagt hast, er hat ganz gut Fouls gezogen, sein Jumper war da, also er hat alle möglichen verschiedenen Buckets ja ausgepackt. Und also ich habe mich ein bisschen gewundert, warum die Knicks so spät erst damit angefangen haben, ihn ein bisschen mehr unter Druck zu setzen und den Ball mehr aus seinen Händen zu forcieren. Weil ich fand, also so in der Schlussphase, das war ja auch, also da hat ja Detroit phasenweise auch wirklich überhaupt keine Offense mehr auf die Kette bekommen. Mhm. Da waren halt mehr so Blitzes da, ne? Und dann musste er den Ball halt schnell abgeben und dann mussten andere schnell Entscheidungen treffen. Und da war das dann sehr gut, dass Detroit Dennis Schröder zum Beispiel dabei hatte. Trotzdem haben sie sich ja schwer getan. Und dass das nicht über das Spiel vorher schon häufiger irgendwie versucht wurde, das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich fand, also mindestens in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch im dritten Viertel, war Kate oft, konnte halt relativ viel einfach 1 gegen 1 spielen. Und da ist er dann halt einfach auch sehr gut. Und das hat er ausgenutzt und hat da irgendwie seine Entscheidungen getroffen und seine Würfe genommen und war darin halt einfach, ja, sehr, sehr effizient. Also 33 Punkte bei 11 von 21 und halt 12 Freiwürfe, die er gezogen hat. Das war halt einfach eine richtig gute Balance. Und insofern, wie du gesagt hast, einfach auch eine fürs zweite Playoff-Spiel eine super Reaktion, weil er viel besser aussah als im ersten Spiel.
Ja, ich fand auch, dass es eben gar nicht so erzwungen hat, aktiv jetzt zu scoren. Also weißt du, dass halt diese oder halt, also den Wurf erzwungen hat, sagen wir es mal so. Also, dass er halt es geschafft hat, dass er nicht permanent von draußen geballert hat, dass er nicht irgendwie permanent irgendwie einen Pull-Up-Jumper genommen hat, sondern halt, er ist zum Ring gegangen, hat 21 Würfe genommen, aber halt eben noch diese 12 Freiwürfe oben drauf. Und das fand ich, wie du sagst, also ein Spiel in Kontrolle. Und ich bin mal gespannt mit dieser Blitzerei, weil sie es am Anfang auch mal gemacht haben, hin und wieder. Und dann war so ein bisschen so ein, auch, was Detroit dann da noch fabrizieren kann, auch so Hockey-Assist-mäßig. Also es gab dann eine Aktion, als er dann, ich weiß nicht mehr genau, auf wen er dann gepasst hat, aber es ging dann so weiter, also 2 auf Kate passt rüber, Harris ist dann in der Ecke frei und bekommt den Pass und kann den ganz offenen Dreier nehmen und trifft ihn dann auch. Und gerade solche Sequenzen, wenn sie das jetzt, nachdem es gerade jetzt in New York im letzten Viertel auch nochmal angedeutet hat und sie da dann auch wirklich Probleme hatten, also die Pistons, wie da dann die Reaktion ausfällt, ob sie da nochmal mehr Fokus drauflegen, dass sie dann noch schneller reagieren, wenn das Blitz kommt oder wie sie sich dann positionieren. Ich meine, Schröder als Snubbelstück ist ja eigentlich relativ gut, weil der den Ball schnell weitergeben kann und halt auch zielgerichtet weitergeben kann. Und dann hast du, dass du da halt einen Schütze in der Ecke hast, dass du da vielleicht auch mal Beasley in die Ecke schickst oder sowas.
Ja, und also auch in der Schlussphase, als die Knicks das gemacht haben, Kate hat da eigentlich auch, oder beziehungsweise die Pistons haben da dann schon auch offene Würfe gefunden. Also ich meine, die waren da teilweise 5 Minuten ohne Field Goal, aber da waren offene Dreier für zum Beispiel Harris und auch einer für Schröder dabei. Jeweils aus der Ecke, die halt einfach dann nicht eingegangen sind. Aber das sind ja eigentlich ganz gute Würfe. Trotzdem, wenn ich so die Knicks bin, möchte ich lieber, dass Tobias Harris entscheidende Würfe nimmt, als dass Kate sie nimmt. So an dem Punkt bin ich mittlerweile. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man das ein bisschen mehr sehen wird.
Ja, ich denke auch. Also musst du wahrscheinlich aus Knicks Sicht machen. Und dann ist halt die Frage, wie die Pistons irgendwie damit klarkommen. Der eine war schon sehr traurig, als Kate den Ball fast verliert gegen Anunoby. Und ich weiß nicht, wer noch da war, und dann so ein Jokic-Pass spielt, also nur über anderthalb oder zwei Meter, aber Harris eigentlich offen ist in der Ecke und den halt leider auf den Ring setzt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ist jetzt schon ein bisschen, wir sind schon mittendrin in diesem Playoff-Ping-Pong. So, erstes Ding, New York, eigentlich Probleme gehabt, drei Viertel lang, und dann halt wirklich den großen Haymaker gesetzt. Jetzt kam die Reaktion von Detroit. Die Knicks haben aber am Ende schon wieder so ein bisschen was gesehen, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Detroit hat es auch gesehen, wie sieht es jetzt in Spiel 3 aus. Umgekehrt für dich jetzt aber, also Knicks 94 Punkte. Was war da das große Problem in deinen Augen?
Ich finde, die Eindimensionalität war schon ein relativ großes Problem. Also es fehlten, finde ich, so ein bisschen die Ideen, nachdem so das Erste, wie man normalerweise in Offense reinkommt, nicht funktioniert hat. Du hast ja eben schon Ausar Thompson angesprochen. Ich fand den in der ersten Halbzeit extrem wichtig dabei, Brunson einfach so ein bisschen aus seinem normalen Rhythmus zu bringen und ihn halt einfach auch zu nerven. Also im Sinne von, also da war, glaube ich, auch sehr viel Kontakt erlaubt, und in manchen anderen Spielen wird das vielleicht eher abgepfiffen und dann haben wir auch ein anderes Spiel. Aber hier war es halt so, da wurde dann irgendwie so das erste initiale Pick and Roll, womit sie normalerweise schon ja sehr viele Vorteile und offene Würfe kreieren, wurde halt so ein bisschen im Keim erstickt. Dadurch kam New Yorks offensiv sehr, sehr langsam rein, hatte ich den Eindruck. Und es war vor allem dann auch so, also auch später im Spiel, wie du gesagt hast, Brunson hat sich ja reingefunden. Thompson hatte ja dann ja auch immer wieder Foul Trouble, auch dann innerhalb von 30 Sekunden sich meistens das nächste Foul abgeholt, wenn er wieder reinkam, und kam dann sofort wieder raus. Ja. Deswegen waren es dann andere Verteidiger, und die hat Brunson im 1 gegen 1 ja alle gekocht. Also der hat ja auch seine Punkte wieder gemacht und war ja, also das waren zwar hart erarbeitete, was hatte er, 36 am Ende, glaube ich, ne, aber hat dafür schon auch viele Würfe genommen. Aber Brunson war ja schon er selbst, nur alle anderen, außer vielleicht Mikal Bridges so ein bisschen in der ersten Halbzeit, der ein paar Würfe getroffen hat, alle anderen waren halt irgendwie einfach nur Mitläufer und haben sehr wenig teilgehabt, fand ich, an der Offense. Also Towns war nach einem guten ersten Spiel, jetzt im zweiten Spiel fast gar nicht zu sehen. Sie haben, ich glaube, 2 Dreier für ihn rausgespielt, was für mich zu wenig ist, gerade wenn man bedenkt,
dass... wurde
dabei geblockt. In Korbnähe konnte er eigentlich keine Vorteile ausspielen, obwohl er die ja hat. Also gerade wenn Detroit ihn mit einem Wing verteidigt, was sie ja relativ viel machen, eben um ihn halt davon abzuhalten, Dreier zu nehmen, dann sollte er die halt auch mal überpowern können. Und das hat man richtig wenig gesehen. Du hast OG, der ja über die letzten Wochen auch offensiv eigentlich extrem gut war, hast du kaum gesehen, offensiv. Und auch ein Josh Hart. Ich glaube, da kam auch so ein bisschen mit dazu, dass halt Detroit gerade über die ersten 3 Viertel besser auf den Ball aufgepasst hat, gut war beim Offensiv-Rebound. Dadurch kam New York fast nie ins Laufen. Und das sind halt normalerweise so Möglichkeiten, wo dann Josh Hart seine Stärken ausspielen kann. Und in diesem Spiel, es gab kaum Transition, deswegen gab es auch nur sehr, sehr wenig Josh Hart. Und dadurch war New York irgendwie sehr, sehr abhängig einfach von dem, was Brunson gemacht hat, was per se ja nicht schlecht ist. Aber es war diesmal zu eindimensional, meiner Meinung nach. Und mich hat es schon ein bisschen gewundert, warum es nicht irgendwie dann Wege gibt, auch für so ein eigentlich ja schon erfahrenes Team, was ja eigentlich auch über die Saison gezeigt hat, dass diese Offense schon einiges kann und also die ja auch jetzt phasenweise wochenlang ohne Brunson auskommen musste, warum da nicht Wege gefunden werden, um jemanden wie Towns, der einfach wirklich ein sehr, sehr guter Offensivspieler ist, den einfach mehr mit einzubeziehen. Oder auch ein Bridges, weil also wenn du jetzt einfach nur so auf die Starting Fives guckst, da hat Brunson natürlich immer das schwerste Matchup, weil er halt von Thompson dann verteidigt wird. Aber von den anderen Wings hat ja keiner einen individuell überragenden Verteidiger vor sich, gegen den er nicht auch mal was kreieren könnte. Aber wenn man so darauf fokussiert ist, lass das einen immer machen und dann irgendwie keine andere Idee hat, dann kommst du halt auch relativ schnell mal vor Schwierigkeiten. Abgesehen davon haben sich die Knicks vielleicht auch ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass es läuft wie im ersten Spiel. Irgendwann kriegt Detroit die Muffe und dann ziehen wir schon an denen vorbei. Hauptsache wir halten es knapp. Und das hätte ja auch fast wieder funktioniert. Also, ja. Die hätten das am Ende durchaus ja gewinnen können, aber es ist halt also auch ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Ich glaube auch, dass die Physis, die Detroit gerade in der ersten Halbzeit an den Tag gelegt hat, dass das sie so ein bisschen einfach aus dem Konzept gebracht hat.
Ja. Und dann haben sie halt nicht mit Schröder gerechnet am Ende, ne?
Ja.
Der dann den ganz, ganz großen Dreier getroffen hat. Als es so aussah, als könnten die Knicks jetzt vielleicht doch das Ding noch drehen. Ich meine, aber nochmal kurz zum Anfang. Also ich fand gerade so dieses, also ja, individuell sind nicht die ganz großen Verteidiger oder sind nicht die ganz großen Individualverteidiger da. aber so diese Intensität, also die, auch diese, wie schnell und aggressiv Detroit rotiert und auch gerade dieses initiale Pick and Roll, das du angesprochen hast, sie machen es halt schon ganz gut, finde ich, dass da so ein kurzer Hedge von Duren damit kann Brunson nicht direkt raus und Thompson ist dann agil genug, um den Block rumzukommen und ist dann direkt wieder da und sie haben im Endeffekt nicht viel hergeschenkt und das hat schon relativ gut geklappt, solange Thompson eben drauf war und solange Thompson nicht in Foul Trouble war. Und das ist irgendwie schon ein Problem. Und bei Towns, er hat sich schon auch so ein bisschen halt dann locken lassen in dieses physische 1-gegen-1 Überpowern von Harris. Und Harris hat aber sehr, sehr gut dagegen gehalten einfach. Und das bringt es ja auch mal so ein bisschen zum Erliegen, so eine Offense. Wenn du dann sagst, okay, da ist jetzt einer, der geht jetzt irgendwie x Post-Ups Richtung Ring und sucht dann irgendwie den Abschluss. Und ich glaube, da bin ich mal gespannt, ob sie das so ein bisschen lösen. Also ob sie da dann sagen, okay, klar haben wir den theoretischen Vorteil, dass er einfach physisch überlegen ist, wenn Harris ihn verteidigt. Aber es ist halt so ein bisschen halt so diese Mismatch-Falle, in die man dann manchmal tritt. Das würde uns theoretisch helfen, aber wir machen es dann zu oft oder beziehungsweise wir verlieren dann komplett den Rhythmus und selbst Towns hat ja auch nicht den Rhythmus und wie das jetzt ist, ob sie da irgendwie dann andere Lösungen finden, bin ich schon gespannt.
Ja, und ich glaube auch, Thibodeau wird wahrscheinlich jetzt über die nächsten Tage bis zu Spiel 3 die auch jeden Tag anschreien, dass sie einfach besser rebounden müssen, weil das ist halt auch in so einem Spiel. Finde ich schon krass, wenn man bedenkt, dass auch die Knicks ja über die letzten Jahre eigentlich immer ein sehr gutes Rebounding-Team waren. Das hier, Detroit hat 48 Rebounds geholt, die Knicks 34. Und vor allem halt die 12 Offensiv-Rebounds, die Detroit geholt hat, das tut halt irgendwie schon weh. Ja. Und das ist schon etwas, was die normalerweise besser im Griff haben sollten, was jetzt in dieser Partie echt schlecht war. Also gerade in der ersten Halbzeit fand ich das schon ziemlich drastisch, den Unterschied.
Direkt am Anfang ja sogar, glaube ich, die ersten beiden Abschlüsse von Kate sogar, als dann erst Duren und dann Thompson, glaube ich.
Ja, genau, ich glaube, Thompson war der zweite. Ja.
Und dadurch hat auch diese Kate-Spiel funktioniert. Also er konnte zum Ring gehen und dann war halt da jemand da. Und ist natürlich auch für die Defense unangenehm, weil du ja so um ihn herum dann kollabierst und wenn dann halt gerade zwei so Athleten wie Duren und Thompson noch in Ringnähe sind, die kriegen dann natürlich irgendwie eine Hand an Ball oft, aber ja. Weiß ich noch, fahren Tobias Harris, erste Halbzeit, Shoutout, war er da, am Ende wieder, war es wieder so ein bisschen, hatten sie ja eigentlich immer per Switch das Mismatch erzwungen, dass er dann gegen Brunson stand und da Größenvorteile gehabt hätte, aber da ist er dann nicht so gerne, hat er das angegriffen.
Nee, da ist er falsch gecastet.
Das ist einfach nicht sein Ding. Einmal den guten Pass auf, ich glaube, Schröder sogar an der Dreierlinie gefunden. Der Dreier ging dann, glaube ich, nicht rein. Aber ja, er war dann schon, er ist kein Mismatch-Hunter. Er ist kein Jason Tatum.
Ja, absolut. Shoutout grundsätzlich natürlich auch einfach an die Pistons-Bank. Also Isaiah Stewart ist ja ausgefallen, weil er Schmerzen am Knie hatte. Ja. Paul Reed hat es, finde ich, ziemlich gut gemacht in den Minuten, die er drauf war. Also einfach so, gerade so, um das Energielevel hochzuhalten. Und das war, glaube ich, insgesamt bei den Pistons einfach besser. Beasley hat zwar nur 1 von 8 von draußen getroffen, aber hat halt irgendwie Beasley-Dinge gemacht. Und ja, Schröder halt mit 20 hat es am Ende mit nach Hause gebracht. Also
absolut.
Ohne ihn gewinnen Schröder. Sie das Ding auch einfach nicht. Nee. Von daher, großer Shoutout hier. Eine Sache noch, mir ist noch aufgefallen, in der ersten Halbzeit hatten die Pistons 12 Freiwürfe, New York hatte 2. Mhm. Am Ende waren es dann 34 zu 19. Das ist schon ein relativ großer Unterschied, auch wenn Brunson dann in der zweiten Halbzeit schon noch einiges gezogen hat. Aber glaubst du, das ist ein Spielweise-Ding? War es irgendwie eine ungleiche Linie oder wie hast du das so wahrgenommen?
Ungleiche Linie tue ich mich dann auch ein bisschen schwer, weil ich es retrospektiv machen müsste. Also weil es ja dann erst irgendwann auffällt, weil dann müsste ich gucken.
Ja, ich meine, also Thibodeau hat sich danach darüber beschwert und meinte, ja. Brunson sollte die Calls kriegen, die Kate auch kriegt. So, ich fand zwar den Unterschied da jetzt nicht drastisch, aber was mir zumindest auch aufgefallen war, dass zumindest in der ersten Halbzeit durfte Thompson Off-Ball ziemlich viel machen, was sonst nicht unbedingt immer erlaubt ist. Aber das ist halt, Off-Ball kriegt man halt grundsätzlich auch einfach weniger Calls, als das On-Ball passiert. Siehe Steph Curry, ganze Karriere.
Genau, und du kriegst auch nicht direkt einen Freiwurf, wenn du den Call kriegst.
Ja, ja, aber ich meine, da haben sie die Calls auch einfach nicht bekommen.
Ja, genau. Also du hast dann, nee, aber ich fand schon, also gerade wenn wir jetzt Kate als Beispiel nehmen, weil Cade halt schon sehr, sehr, sehr fokussiert downhill war. Und Brunson ist ja nicht unbedingt downhill, ich gehe zum Korb, sondern ich schließe irgendwann ab und ich tanze und stopp ab. Und ich glaube, dass da schon so ein kleiner Unterschied war. Also weil Cade dann halt gegen die Großen hochging. Und dass das dann schon so ein bisschen Spielansatz auch war. Also wie gesagt, ich könnte mir jetzt die einzelnen Calls nochmal anschauen, um dann zu gucken. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob, klar kannst du sagen, die NBA möchte die Serie spannend halten, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Refs dem sozusagen Rookie-Playoff-Team in New York im Madison Square Garden zwingend den Benefit of the Doubt geben. Es sei denn natürlich, Kate Cunningham muss das neue Gesicht der NBA werden und dann ist natürlich...
Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Verschwörungen abzielen. Meine Theorie ist eigentlich, insgesamt war relativ viel Kontakt erlaubt und das kommt den Pistons mit ihrer Spielweise etwas mehr entgegen als den Knicks.
Und wenn der Kontakt halt beim Abschluss am Ring stattfindet, dann gibt's vielleicht doch eher mal einen Call, als wenn er irgendwo Offball stattfindet oder halt ein bisschen weiter draußen.
Ja. Also, ich meine, gut, also gerade so bei diesen Dingern, die Towns irgendwie in der Nähe vom Korb dann so hochgeschmissen hat, da habe ich schon ein, zwei Mal gedacht, okay, da war jetzt auch viel erlaubt, aber naja, ist auch Wumpe. Letztendlich hat sich nicht daran das Spiel entschieden, glaube ich.
Und das ist halt auch so ein bisschen der Fluch des Big Man am Korb, wenn er hochgeht. Also da kommt dann, gibt's das Shaq-Syndrom, ist natürlich ein Extrembeispiel, aber es wird halt nicht alles gepfiffen. Oder beziehungsweise
du,
halt
vielleicht muss Towns einfach das besser machen.
Ja, schon. Vielleicht im Sommer mit Kawhi in die Schule gehen.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Oder einfach mal in ein Fußballstadion gehen und einfach brüllen, dass der doch schon gelb hat.
Einen Samstagnachmittag Weserstadion und dann läuft das.
Ja.
Oder halt Sportplatz Friseute.
Ja, oder dort.
Ja. Aber insgesamt natürlich Shoutouts. Detroit Pistons, erster Playoff-Sieg seit Mai 2008. Hat 15 Playoff-Spiele in Folge verloren.
Schon echt krass.
Das war eine lange Zeit. Und jetzt, ja, wie gesagt, vielleicht mein Tipp. War ja kein Tipp, war ja Wissen.
Ja, also für mich ist, ich glaube immer noch, dass die Knicks eigentlich besser sind, aber das heißt nicht, dass sie das hier im Vorbeigehen machen. Also es muss schon irgendwie ein bisschen fokussierter gearbeitet werden, auch über ein ganzes Spiel. Weil bisher haben sie irgendwie einzelne gute Viertel gehabt, finde ich, in der Serie. Mhm. Aber kein Spiel war von vorne bis hinten wirklich, wirklich gut, würde ich sagen. Auch das erste nicht.
Und ich glaube halt, diese Energie der Pistons, und das war schon sowas, was ich mir vor der Serie gedacht habe, ich glaube, es ist einfach unangenehm, das zu spielen. Also gerade auch so jetzt am Anfang von dem Spiel, wenn du eine Defense hast, die permanent Druck auf dich ausübt, also es gab ja auch ein paar Fehlkommunikationen auch, die dann zu einfach, ich glaube, Towns ist mal einfach durchspaziert zum Ring über den linken Flügel. Aber so grundsätzlich, wenn du musst halt permanent arbeiten, du hast permanent irgendwo jemanden und wenn du einen geschlagen hast, ist der nächste da und es wird extrem hart durchrotiert.
Ja, zumindest wenn du das halt alles mit Dribbling lösen willst. Wenn du den Ball ein bisschen besser bewegst, ist das eigentlich durchaus möglich, gegen so eine Defense auch schneller zu guten Abschlüssen zu kommen. Aber die Knicks sind halt kein Team, das den Ball gerne bewegt. Das muss man schon auch dazu sagen.
Das stimmt. Deshalb, wir schauen, was passiert. Und schauen jetzt nach Denver.
Die Serie ist so gut, wie ich mir das erhofft hatte.
Auch da steht es 1-1. Wir haben schon gesprochen, Kawhi mal kurz 2019 wieder ausgepackt. Man hat so ein bisschen gespielt.
Das hat er 39 bei 14 von 17 oder so am Ende, ne?
15 von 19.
Ah, auch okay.
Aber 39 waren es auf jeden Fall. Und dieses ganz wilde Ding zum Ende der Ende drittes Viertel oder Ende der ersten Halbzeit?
Drittes Viertel war es, glaube ich.
Wo ganz Denver ihn verteidigt und er trotzdem mit Dreier los wird und trifft. Das war so ein Ding, okay, gut, heute Abend läuft's. Und Jokic 7 Turnover.
Von seinen 2ern hat er einfach 11 von 12. Sorry. Kawhi war einfach richtig absurd in dem Spiel. Ja. Weil das waren einfach alles Midranger mit einer Hand im Gesicht und die sind dann alle drin.
Da ist nichts Einfaches dabei gewesen bei diesen Würfen. Aber Kawhi, wenn er so spielt, ist schon mega geil. Das ist halt es ist ja eigentlich so ein bisschen so ein altes Spiel, weil es halt so dieses Midrange-Ding ist, so ein bisschen ISO-lastig ist, aber es ist halt schon, du kannst ja nichts dagegen tun.
Also Playoff Kawhi, wenn er gesund ist, ist doch in Wirklichkeit einfach der Spieler, der dem älteren Jordan, also vom zweiten Repeat am nächsten kommt, von allen, die wir seitdem gesehen haben, oder? Also nicht, dass er jetzt irgendwie das gleiche Standing hat, das will ich damit nicht sagen, aber einfach so von der Art des Spiels, abgesehen davon, dass er auch ein Top-5-Playoff-Spieler ist, wenn er gesund ist, und manchmal auch ein Top-1-Playoff-Spieler, wenn er gesund ist, aber so einfach von der von der Optik und dann auch noch, wie er ja regelmäßig dann auch noch Steals fabriziert, wie er auch On-Ball-Leute einfach ärgern kann. Ich meine, in Spiel 1 hat er ja am Ende auch dann die ganze Zeit Murray übernommen und so. Ne? Also ist ja schon ein krasses Gesamtpaket einfach, was der Typ liefert, wenn er gesund ist. Deswegen klopfen wir jetzt auf Holz.
Ja, wir hoffen sehr, dass er gesund bleibt, weil das erhöht den Spaßfaktor dieser Serie natürlich ungemein. Meine erste Frage ist aber, wie gefällt Ihnen das Duell Zubats gegen Jokic bis jetzt?
Gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Ich fand, also jetzt in Spiel 2 hat man tatsächlich mal hinbekommen, ein nicht so gutes Jokic-Spiel zu sehen. Das liegt, glaube ich, dann nicht nur an Zubats, aber es liegt schon auch an Zubats, der ihn halt einfach 1 gegen 1 schon besser verteidigt als so ziemlich alle anderen, die es so gibt in der Liga. Es wurden ja jetzt auch irgendwie die Zahlen ausgepackt, dass so, zumindest was die Abschlüsse von Jokic angeht, es im Post keinen besseren Verteidiger gegeben hat über die letzten Jahre als Zubats. Und ich finde, man sieht das schon. Also, was dann auch ganz interessant ist, dass darüber haben sie ja im Broadcast auch ein bisschen gesprochen, dass Zubats nicht alle Minuten mitgehen kann, weil das halt so aufreibend ist, dass er dann irgendwann auch einfach Co. ist. Er hat ja auch zwischendurch dieses Sideline-Interview gegeben, wo man auch das Gefühl hat, der kippt gleich um.
Warum schickt man ihn zum Sideline-Interview? Lass ihn mal atmen.
Und vor allem, warum schickt man ihn da drauf, wenn Jokic gerade nicht spielt? Das war ja dann auch einmal, wo DeAndre Jordan da drauf war und trotzdem ist dann so, genau. Da habe ich mich richtig gewundert, weil so die Minuten, wo dann Ben Simmons Center spielen muss, die sind ja schon mehr oder weniger prekär. Also das sind hier auf jeden Fall nicht die beiden besten Backup-Center-Situationen in der Liga. Nee. Da trifft schon einiges aufeinander. Aber ja, so dieses Privatduell hat schon viel. Ich finde, Zubats macht das schon sehr gut, dass er da viel von den einfachen Abschlüssen wegnimmt. Was natürlich dadurch, dass er so viel mit Jokic beschäftigt ist, ein bisschen zum Problem wird für die Clippers, ist einfach, dass er nicht die Defensiv-Rebounds einsammelt, weil er meistens nicht direkt am Korb ist. Und dadurch hat Denver schon massive Vorteile beim offensiven Brett, die ihnen letztendlich Spiel 1 gewonnen haben und ihnen in Spiel 2 auch wieder eine Chance gegeben haben, dass sie da immer wieder irgendwie sich zweite Chancen erspielen konnten, aber er macht es schon sehr gut und er hat es auch vor allem jetzt natürlich nicht alleine, weil sie haben ja dann auch häufig, wenn irgendwie so, also es gab so 1-2 Possessions, wo Jokic den Ball irgendwie Richtung Freiwurflinie fängt, hat Zubats auf dem Rücken versucht, den aufzuposten und von beiden Seiten kommen halt die Verteidiger zur Hilfe und also auf der einen Seite war Dunn, auf der anderen Seite war es glaube ich dann Kawhi, die ja jetzt auch beide nicht unbedingt die schlechtesten Hände haben und versuchen da irgendwie reinzugehen und haben ihn dann, ich glaube, also 7 Turnover waren es ja am Ende bei Jokic, was schon viel ist, aber was halt auch durch diesen Druck dann möglich wird. Und dadurch, dass die Clippers vor den meisten Nuggets keine Angst haben müssen, wenn sie den Ball bekommen.
Das stimmt. Sie haben auch, ich meine, außer Russell Westbrook natürlich im vierten Viertel, stand ganz oft in der Ecke frei und hat dann auch... Ja,
in diesem Spiel hat er die Eckendreier getroffen.
Genau. Ich würde trotzdem dazu tendieren, das weiter so zu machen. Wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass der so fällt wie jetzt in dem Spiel, ist ja schon eher unwahrscheinlich.
Ja.
Das hat ja die Vergangenheit gezeigt.
So ist es.
Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die kannst du mir kurz beantworten. Was ist in dieser Serie wichtiger? Der Eckendreier von Russ oder der Floater von Harden?
Floater von Harden.
Schon, oder?
Ja, weil er noch viel mehr öffnet. Also Harden fand ich jetzt auch jetzt. Der Eckendreier von Russ ist, also klar, wenn er, das ist viel weniger, in der Theorie viel weniger verlässlich. Also das ist viel mehr nice to have. Du solltest es, also klar kannst du ihn nutzen. Also, beziehungsweise bieten ihn die Clippers dir ja auf dem Silbertablett an. Und wenn er fällt, ist das schön, aber du solltest dein Spiel nicht danach ausrichten. Der Floater für Harden ist ja ein essentieller Teil seines Spiels.
Und ja, damit, aber also ich meine, der Eckendreier für Russ ist immer da und der Floater für Harden ist eigentlich auch immer da, wenn er ihn haben will in dieser Serie.
Genau. Und da und das ist und wenn Harden aggressiv ist, das ist ja noch das illustriert ja der Floater auch, wenn er sich nicht auf den Stepback-Dreier verlässt, sondern wenn er mit Selbstvertrauen und Bock Richtung Zone geht und dann diesen Floater nimmt, glaube ich, versetzt das. Das passiert, es entsteht auch noch mehr draus. Es geht nicht nur darum, ob dieser Wurf dann fällt oder nicht, sondern es geht auch darum, dass Denver den respektieren muss. Das heißt, dann muss man sich anders bewegen. Dann werden wieder Würfe für andere offen und sowas. Und es entsteht eine dynamischere Offense. Weil ich glaube nicht, dass die Clippers, also es sei denn, Westbrook trifft jetzt in den nächsten 2 Spielen jeweils 5 von 9 aus der Ecke. Aber dass die Clippers sich denken, so, oh, verdammt. Und ich glaube schon, dass das halt, also so wie auch Chris Dunn ja offen stehen gelassen wird, auch wenn er mal den einen oder anderen Dreier trifft. Und ich glaube halt, wenn Harden permanent attackiert oder regelmäßig attackiert, dann bringt das Denver schon mehr zum Nachdenken.
Ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Denver dann so richtig was machen kann gegen Harden. Deswegen glaube ich auch, dass er der Schlüssel dieser Serie sein kann. Also derjenige, der das einfach entscheidet, was halt immer so ein bisschen prekär ist, weil wir wissen, es ist Playoff Harden. Ich dachte tatsächlich auch nach dem ersten Spiel, boah Leute, ja, ihr könnt euch das nicht leisten, eins der geilen Playoff-Spiele von Jim Harden zu verschenken. Und das haben die Clippers da getan. Aber er kann in dieser Serie eigentlich immer machen, weil den besten Verteidiger bekommt er nicht, den bekommt Kawhi. Ist ja also auch zu Recht. Ja. Und dann hat er aber eigentlich immer Matchups, die er bestrafen kann. Und also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich finde im Pick and Roll mit Zubats, er bekommt immer einen guten Wurf daraus, entweder für ihn oder halt für Zubats, der, sobald er irgendwie innerhalb von 3 Metern vom Korb oder so den Ball bekommt, ist er ja auch fast automatisch drin. Das muss man schon sagen. So, der Touch ist schon krass, ne? Ja. Der Touch ist schon einfach sehr gut, den er über beide Hände auch mit Markenwurf und so hat. Also schon einfach eine überragende Option. Dazu hat er noch die Shooter drumherum und halt eben diesen Floater, wenn er so ein bisschen downhill geht und da Denver keinen richtigen Ringbeschützer hat, ist der eigentlich immer da. Und von daher, ja, wenn er sich die Aggression beibehält, könnte das eine ziemlich krasse Harden-Serie eigentlich werden. Und dann, ja, also wenn es eine wird und der wirklich konstant gut ist, dann sehe ich die Clippers eigentlich auch klar im Vorteil, muss ich sagen.
Ja, ich meine, auch jetzt war es. Also am Anfang, er war ja recht leise, kam dann erst Ende zweites richtig im Spiel an, aber dann hat er schon echt einige große, also was das eigene Scoring anging, hat dann echt einige wichtige Würfe getroffen. Und wie du sagst, halt dadurch, dass er halt als Pick-and-Roll-Initiator damit Zubats so viel ins Rollen bringt und daraus so viel entstehen kann, ist schon wichtig. Was mir auch extrem gut gefällt, ist Zubats so als Playmaker, so von der so Freiwurflinie Richtung Zone rein. Also wie oft der Ball da reingeht und er dann halt offene Schützen findet und den Ball schnell weitergibt und so. Fand ich gab's einige Sequenzen, das gut aussieht. Und das nimmt ja auch irgendwie Druck von Harden, weil du jetzt halt dieses Spiel halt einfach der Clippers mehrdimensional aufgestellt ist. Also klar, er ist jetzt derjenige, der vieles einleitet, aber du hast dann eben noch Zubats nebendran, der entweder selber abschließen kann oder nochmal einen Pass spielen kann. Du hast Kawhi, der ISO gehen kann. Norman Powell hat auch mal einen Dreier getroffen, war auch sehr wichtig. Ziemlich großen Dreier. Und bringt dazu noch ein bisschen Speed mit, um die Defense so ein bisschen kollabieren zu lassen. Batum, Mister mit seinem No-Dip-Dreier. Das sieht auch immer wieder geil aus, einfach wenn er ihn über so auf Kinnhöhe fängt und einfach direkt hochgeht.
Das ist einfach ein eleganter Wurf, kann man nicht anders sagen.
Ja, ja. Und also es ist auch geil, so effortless einfach. Also es ist einfach, als wäre es gar nichts. Und ich glaube, das ist halt deswegen, selbst wenn Harden punktuell borderline dominant auftritt, ist da schon sehr, sehr viel gewonnen für die Clippers. Und je mehr er das macht, desto besser natürlich. Aber das gibt ihm natürlich auch Sicherheit, weil ich glaube, sein Margin of Error selten größer war.
Ja, also zumindest solange Kawhi gesund ist, sehe ich das auch.
Ja, genau. Also das ist ja klar, das ist der Grundvoraussetzung für die ganze Geschichte. Ich habe dich am Freitag gefragt, was macht ihr aus Denvers Sicht Hoffnung? Jetzt haben wir 2 Spiele gesehen. Was macht ihr aus Denvers Sicht Hoffnung? Es steht 1-1, ne? Also wir reden gerade so, ne? Aber es ist jetzt nicht so, als wären die Clippers mit beiden Spielen jetzt davon gerannt.
Nee, absolut nicht. Also beide hätten an beide Teams gehen können. Ja. Ich finde immer noch, Spiel 1 hätte eigentlich an die Clippers gehen müssen. Das war schon unfassbar. Aber auf beiden Seiten haben sich da halt auch haarsträubende Fehler einfach gehäuft. Also wenn du die ganze Karriere von Russell Westbrook in einem Spiel oder Viertel definieren möchtest, dann einfach nur die Schlussphase von diesem Spiel, dann weißt du alles, weil es war alles Positive dabei und es war alles Negative dabei. Am Ende hat er das Spiel gewonnen. Aber man hat sich auch mehrfach wirklich Haare ausgerissen, egal wo am Körper. Irgendwo einfach, ne, weil es einfach verrückt war. Naja, und also was mir Hoffnung geben würde, ist dieses Thema mit den Offensiv-Rebounds, weil ich finde, da haben die Clippers schon Schwächen. Ich würde sagen, die Backup-Center-Situation der Clippers, das kann Denver vielleicht noch mehr ausnutzen, wenn sie noch früher und aggressiver darauf gehen, Zubats in Foul-Trouble zu bringen. Vielleicht fängt Jokic auch irgendwann mal an, seine Freiwürfe zu treffen, weil es ist schon ein bisschen wild, dass der das auf einmal... Ne? Ja, in dem Spiel war das, glaube ich, sogar noch weniger. Zwischendurch hat er 3 oder 4 in Folge vergrobt und das ist jetzt normalerweise nicht nötig. Ich finde, Murray hatte Phasen, in denen er ganz gut aussah. Das gibt einem ja per se Hoffnung. Auch Gordon war vor allem in Spiel 1 gut. Jetzt im zweiten hat er auch Phasen, dass er halt diesen einen offenen Dank versemmelt, der auch so ein bisschen mitspielentscheidend war. Ist halt super bitter, aber er bewegt sich zumindest ganz gut. Porter hat ein fürchterliches erstes Spiel gemacht und im zweiten war er dann da. Also vor allem hat er gut um Rebounds mitgearbeitet, hat phasenweise Würfe getroffen. Da geht alles noch viel mehr, aber es war zumindest ein bisschen was da. Naja, und insgesamt, also man hat ja jetzt über diese beiden Spiele gesehen, die können auf jeden Fall mithalten. Sie können die Spiele auch gewinnen. Das sollte einem Hoffnung geben. Mhm. Aber naja, also für mich sind sie schon leichter Underdog. Jetzt nicht nur dadurch, weil sie jetzt den Heimvorteil verloren haben, sondern einfach, weil sie auch ein bisschen weniger Optionen haben, die verlässlich sind, glaube ich. Also diese Abhängigkeit, die sie von Russ haben beispielsweise, ist ja schon ein Thema. Sie haben halt einfach von der Bank nicht viele Leute, die sie reinbringen können und mit denen sie sich dann wohlfühlen. Das war ein Malone-Thema und das ist offensichtlich auch ein Edelman-Thema, was jetzt auch kein Wunder ist, weil der auch nur 3 Spiele hat, um sich darauf vorzubereiten. Also, und weil der Kader halt der Kader ist. Mhm.
Ja, also es ist, also und was worauf der auch so ein bisschen hinausläuft, also Jokic legt ein Triple-Double auf und spielt, also tritt teilweise dominant auf. Ich fand es halt, deswegen habe ich auch die Supers-Frage am Anfang gestellt, weil es ist schon mehr Arbeit. Es sieht schon nach mehr Arbeit für ihn aus. Du hast auch so ein paar.
Gerade bei den Zweiern, ne?
Ja, genau. Und du hast auch so Dinge, wo er sich dann wirklich so einmal in den Ellbogen so ein bisschen nach oben und halt, wo er einfach nicht so dieses, was man, dieses entspannte Laissez-faire, was man sonst so hat bei ihm. Das geht nicht so richtig. Also gerade gegen Subats, weil Subats halt echt sehr, sehr gut dagegen hält, finde ich. Und das, wenn so ein bisschen so eine Leichtigkeit, oder sagen wir so, es fehlte jetzt teilweise eine Leichtigkeit, jetzt in Spiel 2 noch deutlich mehr, wie gesagt, 7 Turnover. Bin gespannt, wie da jetzt die Reaktion in Spiel 3 aussieht, aber das ist natürlich für Denver dann schon ein Problem, wenn Jokic nicht ganz so dominieren kann, wie normalerweise. Und dann, wie du sagst, dann fehlt dir halt auch die großen Alternativen von der Bank. Bei Michael Porter muss man jetzt schauen, ne? Ist ja blöd auf der Schulter gelandet, glaube ich, kurz vor Schluss.
Ja, ist er dann irgendwie, deswegen musste er dann jetzt auch wieder raus. Sonst hätte er diesmal sogar Crunch-Time spielen dürfen, im Gegensatz zu Spiel 1.
Und da, das wäre jetzt natürlich auch nicht optimal, also selbst wenn er angeschlagen ist, ist es ja nicht richtig gut. Und man hat schon so das Gefühl, jetzt so nach den ersten beiden Spielen, finde ich jetzt, dass halt bei Denver einfach viel, viel mehr richtig laufen muss als bei den Clippers, dass sie halt dieses Spiel gewinnen. Ich meine, bei den Clippers siehst du, Bogdanovic ist noch gar nicht so richtig in der Serie drin. Auch Paul ist noch nicht in der Form, in der er schon war in diesem Jahr. Also vielleicht kommt ihr auch nicht wieder dadurch, dass Kawhi da ist und er halt nicht mehr derjenige ist, der oder halt die erste Scoring oder eine der ersten Scoring-Optionen ist. Aber so der Margin of Error gefühlt ist für die Clippers auf jeden Fall höher. Und dadurch, dass sie jetzt auch also Turnover war ja ein großes Thema in Spiel 1, waren jetzt auch im ersten Viertel ein Thema. Da ist Denver ja gut ins Laufen gekommen. Das haben die Clippers danach besser in den Griff bekommen, kriegen sie es dauerhaft in den Griff. Sollte möglich sein. Ich meine, Denver ist ja jetzt auch nicht bekannt für seine unfassbar zupackende Defense. Also sie sind.
Das kann man so sagen, ja.
Und das heißt, im Endeffekt, wenn das wegfällt, ja, also ich fühle mich weiterhin wohl damit, dass ich die Clippers weitergetippt habe. Aber es ist natürlich, es kann sich jederzeit, also es kann eine Murray-Explosion geben, es ist Jokic sowieso. Es kann auch sein, dass Porter zwar angeschlagen ist, aber der dann trotzdem 6 Dreier reinschweißt. Also das sind ja alles Möglichkeiten. Gordon ist halt, ich finde echt, was ich bei Gordon krass finde, dass sich diese Wartengeschichte so durch die Saison zieht. Also haben sie jetzt im Broadcast auch ein paar Mal erwähnt, so ja, es ist immer noch so ein bisschen, muss man gucken und so. Also wäre auch mal interessant, da zu erfahren, was da genau die Problematik ist, weil das ja eigentlich schon im Dezember, November losging.
Ja, ich glaube auch. Also früh in der Saison auf jeden Fall. Ja.
Und dass das da irgendwie nicht, ja, dass das nicht in den Griff zu bekommen ist. Ist ja schon, also würde man ja denken, ja, Wade, keine Ahnung, irgendwas Muskuläres, das sollte ja mit Pause und Behandlung sollte das ja irgendwie gehen, aber irgendwas scheint da.
Ja, ich meine, ich könnte mir halt vorstellen, dass die Pausen eigentlich nicht lang genug sind, weil man ihn halt gebraucht hat und was dadurch halt, dass vielleicht teilweise ein bisschen zu früh war und dass das eigentlich nur besser dadurch wird, indem man es halt mal wirklich komplett für eine Weile.
Ich meine, er war ja teilweise ein paar Wochen raus, ne?
Also ja, er hat schon einiges an Zeit verpasst.
Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Es ist eine coole Serie auf jeden Fall.
Bisher hat das schon extrem viel Bock gemacht.
Ja. Wie sehr hat Rockets Warriors deine Erwartungen erfüllt, um mal ganz kurz noch einen Exkurs zu machen zu einem Spiel, das nicht letzte Nacht stattgefunden hat?
Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also fand ich eine ziemliche Prügelpartie. was ja eigentlich den Rockets so ein bisschen entgegenkommen sollte. Also haben wir ja vorher auch drüber geredet, wenn sie es schaffen, irgendwie das Tempo zu drosseln und Golden State aus dem Rhythmus zu bringen, dann wäre damit ein wichtiger Teil geschafft. Und das haben sie ja geschafft. Also auch, dass man die Warriors bei 95 Punkten hält, das ist per se schon mal ganz gut, dass man das Rebounding-Duell dominiert mit 52-36 und dadurch halt viel, viel mehr Abschlüsse nimmt als das gegnerische Team. Das ist ja auch was, worüber wir gesprochen haben, was ein Schlüssel für sie sein könnte. Dass man nur 85 Punkte macht, ist wiederum schlecht, weil man auch bei diesen ganzen zweiten Chancen, die man sich erarbeitet, ein Teil der Gleichung muss dann schon auch sein, dass man dann irgendwann auch mal eine davon verwertet.
Wenn man eine dritte, vierte oder fünfte Chance bräuchte, dann...
Ja, genau. Also von Zeit zu Zeit mal einen Ball in den Korb hineinlegen und nicht nur dagegen werfen, bis er wieder runterfällt, damit man ihn wieder einfangen kann. Das ist dann der nächste Schritt. Aber das ist halt ein junges Team. Das müssen die noch lernen, dass der Ball auch da rein muss.
Das stimmt. Das kommt dann erst in der zweiten Klasse.
Das kann man im Videostudium vor Spiel 2 ja vielleicht auch erarbeiten.
Ja, genau. Also das nächste Mal, wenn ihr den Ball
fragt. Freunde, werft das Scheißding auch mal da rein.
Ja, vor allem der Backcourt, wobei der sollte ja theoretisch, da läuft ja ein NBA-Champion rum, ne, im Backcourt, der sollte das ja wissen, aber bei dem lief es auch nicht so, bei Fred VanVleet. Er und Green zusammen 17 Punkte.
Ja, und 7 von 34 gemeinsam getroffen.
Ich fand's ja geil, ich meine, Green ist ja explosiv, ich fand geil, wie Curry ihn gleich am Anfang in zwei Possessions mal ordentlich bearbeitet hat und ihn richtig vor sich gehalten hat und so richtig so ein bisschen Druck ausgeübt hat, so nach dem Motto, also ihr braucht euch jetzt groß Gedanken machen, dass ich jetzt derjenige bin, an dem ihr jetzt einfach mal vorbeirennt, braucht ihr euch nicht. Fand ich irgendwie ganz, sind wahrscheinlich so diese kleinen Dinge. Also ich meine, dieses Ding von Udoka, von wegen Curry Crybaby und sowas. Ich glaube, die ganz Großen lassen sich von sowas schon ganz gut anstacheln, sagen wir mal so. Und Curry wirkte da defensiv, so ist gut, man bildet sich darüber, man spinnt da dann schön auch diese Verbindungsfäden, die in den ganzen, weißt du, in den ganzen großen Krimis dann immer, weißt du, die großen Tafeln hier und da, also hängen sie, wenn sie die Fälle dann aufarbeiten, so sehe ich das auch. Aber was ich bei Curry eigentlich ganz... das gibt's bei mir auch, zu jeder Serie habe ich so eine Tafel zu Hause und dann...
Deswegen brauchst du immer so lange, um Serien zu gucken auch, ne?
Genau. Ich habe auch 30 Meter Garn gekauft, damit das auch reicht für die Playoffs. Bei Curry, was mir gut gefallen hat, also sie haben es ja am Anfang schon sehr gut hinbekommen, ihn von der Dreilinie wegzulocken, beziehungsweise ihm da wirklich auf den Füßen zu stehen, dass er keinen Dreier bekommen hat und dass er dann dazu übergegangen ist, einfach zum Ring zu gehen und halt seine schönen Rainbow Layups übers oder Pushshots übers Brett auszupacken und dass er da halt so ein bisschen sich dadurch Rhythmus genommen hat, dadurch die Defense so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und dann halt einfach auch so, und das ist halt wahrscheinlich auch schon so das Ding hier, auf der einen Seite Veteranenteam, auf der anderen Seite junges Team, einfach gedacht, okay, das funktioniert gerade nicht, aber ich habe da ja noch ein paar andere Sachen und ich versuche das dann mal, aber beziehungsweise ich gehe dann in die Richtung und ja, hat's dann da so ein bisschen, weil der Start für Houston war ja eigentlich relativ vielversprechend. Schengen mit diesem Dank nach, keine Ahnung, ein paar Minuten, als die Halle kurz Hallendach weggeflogen ist. Und dann hat aber Golden State, ich glaube, das Ding ist halt, und das habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, also klar, die Warriors kommen nicht ins Laufen, aber ich glaube halt, die Warriors fühlen sich auch mit allem, was sie jetzt herschenken, also zum Beispiel Rebounds, wie du angesprochen hast, fühlen sie sich halt im Halfcourt gegen Houstons Offense trotzdem wohl.
Als ja, zu Recht, wenn die so spielt.
Ja, genau. Also weil sie ja selber extrem gut verteidigen können im Halfcourt. Und das ist vielleicht echt, das ist so ein Faktor, egal, selbst wenn diese Second Chance Points da sind, wie kommt Houston da wirklich ans zum Punkten? Weil ich fand auch so dieser wie schnell die Warriors von Anfang an immer hinten waren. Also Transition Defense war schon ein sehr, sehr großes Augenmerk. Okay, ganz schnell jeglichen Fastbreak irgendwie im Keim ersticken und sagen, okay, nee, wir sind schon wieder da. Und dann halt, okay, und jetzt ab in Setplay, Houston. Das ist schon ein Ding. Also wie kriegen die Rockets da irgendwie einen Fuß auf dem Boden? Siehst du da was? Was sie im Halfcourt wirklich machen können?
Na, ich fand schon, dass Şengün in seinen Aktionen eigentlich recht gut aussah. Also das
Schengen sah gut aus, ja, auf jeden Fall.
das kann man eventuell halt noch ein bisschen mehr forcieren. Ich würde aber, glaube ich, grundsätzlich auch gar nicht alles irgendwie über einen Haufen werden. Also, weil gerade bei Van Vliet, wenn wir über den sprechen, der hat 2 seiner 13 Dreier getroffen. Das waren jetzt nicht alles Kackwürfe. Und das ist ein guter Shooter. Also, ja. Da dann jetzt irgendwie zu sagen, das ist jetzt irgendwie alles falsch gewesen, das wäre mir auch zu viel. Also, es war kein guter offensiver Prozess dahinter. Das können sie auch grundsätzlich nicht bisher. Aber ganz so schlimm, wie es dann ausgesehen hat, muss es vielleicht auch gar nicht unbedingt immer sein, ohne dass man da jetzt irgendwie drastisch alles über den Haufen wirft. Aber was mir schon aufgefallen ist, sie haben es eigentlich nicht geschafft, so diese Dynamik und Athletik, die sie auf dem Flügel teilweise haben, in irgendeiner Form positiv zur Geltung zu bringen. Also Amen Thompson war ein Non-Faktor und Jalen Green war auch ein Non-Faktor. Und da kommt, glaube ich, da kam es ihnen schon, also es kam es den Warriors sehr entgegen, dass sie halt diese Transition-Möglichkeiten unterbunden haben und da schnell hinten waren, weil das halt die größte Stärke gerade von Thompson ist, so in Transition zu attackieren. Aber eventuell kann man das ja irgendwie auch noch schaffen, die beiden so ein bisschen mehr einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie in positive Aktionen zu bringen. Ist leichter gesagt als getan, aber eventuell, indem man halt den defensiven Druck noch ein bisschen mehr erhöht, etwas häufiger einfach Möglichkeiten bekommt, auch Live-Ball-Turnover dann so ein bisschen zum Gegenschlag auszuholen, das wäre halt wichtig. Ansonsten, weiß nicht, ich habe noch gedacht, Jabari Smith hat jetzt nicht super viel gespielt, das ist halt noch jemand, der auch irgendwie sehr groß ist und einen guten Wurf hat, vielleicht wäre es nicht schlecht, auch ein bisschen mehr noch ihn mit einzubeziehen in die Offense, ihm auch ein paar mehr Minuten zu geben. Aber, also grundsätzlich war dieses Spiel für mich einerseits hat mich das optimistisch gestimmt, was die Rockets angeht, weil ich denke, die haben absolut die Defense, um hier irgendwie mithalten zu können und die haben auch die Tiefe und so. Und wenn sie einfach ein bisschen besser spielen, also das, was sie, das klingt so blöd, aber wenn sie einfach besser spielen, sind sie eigentlich absolut drin in der Serie. Und Golden State hat 2 absolut verlässliche Scorer, aber mehr ja auch nicht. Und auf der anderen Seite hat es einen auch ein bisschen pessimistisch gestimmt, weil man dachte, ja okay, aber die Offense ist halt schon auch einfach richtig schlecht und die beiden besten Spieler, die halt auch wissen, was zu tun ist jederzeit, die spielen auf der anderen Seite und die haben das Ding dann auch am Ende nach Hause geschaukelt. Ja. Ob das jetzt immer so laufen wird, weiß ich nicht, aber das sind halt schon einfach, oder also diesen wesentlichen Vorteil hat Golden State halt einfach. Das war auch der Grund, warum ich dann am Ende auf sie getippt habe, obwohl ich finde, so in vielen kleinen Bereichen ist Houston eigentlich besser.
Am Ende kann es ja tatsächlich sein, dass du das, ich habe auf die Rockets getippt, aber das hat der wenn du die beiden verlässlichsten Scorer hast und du hast dadurch, dass 2 gute Defenses aufeinandertreffen und dann hast du auf der einen Seite 2, die Lösungen auch gegen sehr gute Defenses finden können und auf der anderen Seite musst du erst jemanden finden. Also Shengun sah sehr gut aus. Sie haben auch nicht überreagiert, die Warriors jetzt gegen ihn. Also es ist, glaube ich, schon so ein bisschen, also dadurch, dass die Rockets, glaube ich, müssen ihnen mehr zeigen, dass sie dann wirklich reagieren und überreagieren. Also dass da noch mehr kommen kann, noch mehr, also dass sie wirklich in Gefahr kommen. Und es ist vielleicht, ja, schwingt das Pendel jetzt schon in Richtung Golden State aus, glaube ich, also für mich jetzt. Aber ja, also klar, das kann. Ich meine, dadurch auch, dass du das Ding hast, es gibt halt Leute, du kannst absinken von Thompson. Du kannst absinken, selbst von Eason kannst du absinken. Du hast, ich glaube, Jalen Green hat jetzt, habe ich jetzt gesehen, in den letzten 4 Spielen 5,25 Punkte im Schnitt.
Das Jalen Green pendelt mal wieder. Willst du das damit sagen? Das pendelt
gerade in die falsche Richtung. Und ich meine, Fred VanVleet ist jetzt übers Jahr bei 34,5% von draußen, ne? Also es ist kein richtig gutes Shooting-Jahr von ihm. Und es ist halt, es gibt viele Punkte, bei denen Golden State sagen kann, eine sehr, sehr gute Defense sagen kann, zeigt uns erstmal, dass ihr das könnt. Bei dem Houston. Aber wie du sagst, mehr Live-Ball-Turnover ist jetzt gegen Golden State, ist jetzt kein Luftschloss. Also es kann schon funktionieren, dass sie da was erzwingen können und dass sie da vielleicht noch mehr drauf gehen müssen. Vielleicht ist das irgendwie ein Weg. Aber ja, also es ist vielleicht, ich persönlich habe vielleicht so, also diese Präsenz von, also komisch das jetzt klingt, aber von Curry und auch Butler unterschätzt, die halt einfach genau wissen, was sie tun und so, und deshalb natürlich trotzdem auch Fehler machen können, so ist es nicht, aber halt einfach deren Sicherheitslevel halt deutlich höher ist als bei allen anderen auf dem Feld.
Ja, wir haben ja über Curry schon ein bisschen gesprochen, aber ich fand Butler schon auch extrem gut wieder. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Ja. Ich glaube auch 5 Steals gehabt, immer wieder irgendwie Pässe abgefangen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Houston hatte einfach mehr Turnover als die Warriors. Das sollten sie nicht haben. Aber da war da war Butler extrem involviert, hat halt am Ende dann auch die Würfe getroffen. Und der nimmt sich ja schon auch mal offensiv irgendwie kurz seine Phasen, wo er jetzt nicht so aggressiv selber als Scorer ist, aber er macht eigentlich einfach permanent kluge Sachen. Also es ist schon echt krass bei Butler. Was mir bei ihm irgendwie auch so gut gefällt, was mir hier jetzt auch wieder aufgefallen, er dribbelt ja oft so in die, also von der Dreierlinie rein und wartet aber eigentlich immer so die extra Sekunde ab, bevor er dann irgendwie einen Pass spielt oder eine Entscheidung trifft und lässt sich dabei nie aus der Ruhe bringen. Und dadurch verliert er aber auch fast nie den Ball und kreiert immer wieder gute Würfe, weil er irgendwie so, also das klingt so ein bisschen komisch, aber er wartet halt einfach länger ab als die meisten anderen, bis sich irgendwie was Gutes auftut. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er der kreativste oder schnellste Passer ist, aber einer der geduldigsten. Und dadurch schafft er das halt irgendwie so gut, eigene Fehler beziehungsweise Ballverluste zu limitieren und einfach dann doch am Ende irgendwie fast immer einen guten Wurf zu finden. Selbst wenn man gar nicht sieht, dass er jetzt irgendwie gerade einen krassen Vorteil kreiert hat. Manchmal ist es ja auch einfach nur, ich dribbel dann so an der Freiwurflinie schon leicht vorbei, wieder mehr zur anderen Seite und dann kommt aber der Cut von meinem Mitspieler von der Seite rein und den finde ich dann und so. Das ist halt echt schwer für die Defense, da so die ganze Zeit aufmerksam zu bleiben, wenn Jimmy Butler irgendwie unterwegs ist mit dem Ball.
Mhm. Ja, und er wird halt einfach auch nicht nervös. Also so dieses, so, jetzt kommen sie alle, sondern, ja, ne, stimmt. Ich bin sehr gespannt. Auch Spiel 2 ist erst übernächste Nacht, ne? Jetzt nicht kommende, sondern...
Nee, das ist, die haben jetzt erstmal Pause.
Ja, genau. So, dass die Senior Citizens sich erholen können. Von den Strapazen.
Ich bin aber schon auch echt gespannt, ob, also was Udoka sich jetzt einfallen lässt, gerade um vielleicht Green und Thompson mehr mit einzubeziehen. Oder ob wir dann irgendwann Cam Whitmore sehen. Denn der Kollege weiß wenigstens, wo der Korb hängt.
Er kann bauen.
Schon auch.
Jaden McDaniels wusste auch, wo der Korb stand. In der Crypto.com Arena.
In der Krypto-Gruft.
In der Krypto-Gruft. Hat er ein paar versenkt. Minnesota ist schon auch so ein, also eigentlich so ein irrational Playoff-Confidence, oder vielleicht auch gar nicht so irrational, aber so ein Playoff-Confidence-Team irgendwie, gell? Also das ist schon das zweite Jahr in Folge, finde ich jetzt, dass sie einfach schon so sagen, okay, egal wer da sonst so ist, wir machen das schon.
Ich hab's ja in der Preview auch gesagt, dass ich so ein bisschen Angst habe, auch wenn jetzt die Lakers nicht 1-1 zu vergleichen sind mit den Suns, aber dass man jetzt so das gegnerische Team tippt irgendwie mehr Erfahrung oder was auch immer und dann hat man das erste Spiel und da sieht es irgendwie gleich sehr deutlich aus und dann fragt man sich so, läuft das jetzt immer so? Also habe ich die Wolves einfach vielleicht doch wieder unterschätzt? Vielleicht ja, also irgendwie tut man das bei denen. Aber wie du gesagt hast, ich meine, wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, die haben ja schon einfach ein ziemlich gutes Team. Das ist ja, das, also auch gerade über die letzten Wochen waren sie halt auch einfach besser als die Lakers. Also es wäre jetzt nicht der größte Upset aller Zeiten, wenn sie sich hier durchsetzen in dieser Serie. Es wäre vielleicht ein bisschen Upset, wenn das immer so deutlich ist, weil das war schon ziemlich schlecht jetzt von den Lakers im ersten Spiel, aber das, also ein Spaziergang sollte das so oder so nicht werden, weil dafür haben die Wolves einfach physisch Vorteile, sie sind das athletischere Team, sie haben ja durchaus Optionen. Und wenn sie dann natürlich auch noch Scoring von Reed und McDaniels haben, wie in dem Spiel, was jetzt auch nicht unbedingt natürlich immer vorkommt, dann sind sie auch einfach schwer zu schlagen.
Dann sind sie sehr schwer zu schlagen. Also ich finde gerade dieses Ding so, weil es ist, wir reden auch wieder so, der Superstar bestimmt so ein bisschen das Charakter des Teams. Und es ist halt da auch schon so ein bisschen so. Also Edwards denkt auch immer, egal wer da steht, ich bin der beste Mensch hier irgendwo weit und breit und die Bulls scheinen irgendwie das schon so ein bisschen adaptiert zu haben. Und gleichzeitig, ich meine, das haben wir auch gesagt am Freitag, ich meine, defensiv, klar, Gobert und Luca und bla, aber eigentlich haben sie defensiv schon viele Möglichkeiten und sie haben es halt einfach mal geschafft, dass LeBron und Luca kombiniert 4 Assists gespielt haben nur. Also da zu sagen, okay, dann wir nehmen euch quasi alles außen rum, das können sie halt. Sie können einem schon sehr, sehr viel einfach wegnehmen. Mit dem, was ja mit dieser Aktivität, mit dieser Athletik, die sie haben. Und ja, wie du sagst, man ist jetzt geneigt zu denken, so, ist das jetzt immer so? Es ist tatsächlich so ein bisschen jetzt diese Phoenix-Situation. Und gar nicht, dass ich jetzt sage, okay, das gibt einen Sweep. Ganz im Gegenteil. Aber ich bin jetzt halt, das macht mich noch heißer auf Spiel 2, muss ich sagen. Einfach, weil ich sehen will, ob das. Also ich glaube zum Beispiel, also gerade das bei McDaniels wissen wir ja, dass da das Dreierpendel auch ganz schnell in die andere Richtung ausschlagen kann.
Ja, und auch, also das Aggressivitätspendel, Ne? Ja. Du hast ja schon auch viele Spiele, wo man den offensiv eigentlich fast gar nicht sieht. Ja. Aber in dieser Serie hat er halt schon Vorteile, die er ausspielen kann, weil die Lakers einfach nicht so viele gute Verteidiger da rumlaufen haben.
Ja.
Und von daher, also wenn er sich das beibehält, und ich hab, also auch Randall war ja auch nicht schlecht, wenn,
ja,
wenn das so weitergeht. Wer weiß. Aber lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster. Kommende Nacht geht's ja damit
weiter. Kommende Nacht geht's weiter. Genau, genau. Vielleicht noch ganz kurz abschließend noch einen Satz zu deinen Kelten. Wie erwartet? Erwartet schwer offensiv, aber erwartet viele Möglichkeiten defensiv, um am Ende doch zu gewinnen?
Ja, kann man so sagen.
Das streicht also, das doch, um am Ende zu gewinnen. Sorry.
Ich glaube, das Lustigste an dem Spiel war, dass Tatum mit dem Spiel, das er hatte, wo er irgendwie keinen Wurf getroffen hat und auch also echt viele blöde Würfe genommen hat, am Ende plus 23, das höchste von allen, auf dem Feld hat. weil er halt doch schon ein paar andere Sachen macht, die ganz gut sind. Aber werfen kann er nicht. Deswegen ist er ja auch das eher so ein Borderline-All-Star. Das Thema hatten wir ja schon. Nee, ja. Derek White ist King. Peyton Pritchard ist Prinz. Also Pritch, please, ne? Wie Celtics-Fans mittlerweile zu sagen pflegen. Ja. Das ist schon gut, wenn man diese ganzen Optionen hat. Da fällt es dann auch nicht groß ins Gewicht, dass Tatum nichts trifft, dass Porzingis sogar noch viel weniger trifft und dass Brown wieder nicht so viel spielt. Ich finde, er hatte zwar ein paar ganz gute Szenen, aber war jetzt nichts, dass man zu viel von ihm gebraucht hätte. Jrue Holiday hatte letztendlich ein Viertel, in dem er so richtig aktiv war, aber das hat auch schon gereicht. Hat man gesehen, er kann zur Not schon hochschalten.
Ja.
Und am Ende hat dieses erste Spiel erstmal, würde ich sagen, bestätigt, was man halt vorher so ein bisschen auch erwarten konnte. Also die beiden Forwards von Orlando können schon durchaus scoren. Auch wenn Franz hatte einen guten Start und hat teilweise schon auch echt viel daneben geflötet. Und am Ende war es dann schon in erster Linie einfach Banchero, der 36 gemacht hat, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber allein auf weiter Flur war. Also nach ihm und dann Franz, der 23 Punkte gemacht hat mit 24 Würfen, war dann schon der nächstbeste Scorer Jonathan Isaac, der 7 Punkte hatte. Und
ja.
KCP hatte 6. Das ist schon aus der Starting Five. Ne? Neben den beiden Forwards haben die Magic Starter 10 Punkte gemacht. Das ist halt einfach ein bisschen zu wenig. Und da kommen dann diese doch recht großen Unterschiede zwischen beiden Teams relativ schnell zum Vorschein, weil Boston viele gute Optionen hat und Orlando halt einfach nicht.
Ja.
So blöd das klingt. Ich fand, dass die Magic schon defensiv halt schon auch einiges richtig gemacht haben. Aber es reicht am Ende einfach nicht, um genug Punkte zu erzielen mit einem Team auf der Gegenseite, das recht gut darin ist, Punkte zu erzielen und Dreier zu treffen.
Ja, sie haben es den Celtics ja jetzt tatsächlich schwer gemacht, am Perimeter zum Beispiel. Also sie haben wie gesagt, also ein bisschen war es wie das, was wir am Freitag besprochen haben. Ich meine, Boston trotzdem über 40% von draußen getroffen, aber ein bisschen war es so wie das, was wir am Freitag besprochen hatten. So, dass das Scoring für Boston nicht unbedingt einfach sein wird.
Genau, sie nehmen gegen Orlando nicht so viele Dreier wie gegen andere Teams. Das war in dem Spiel auch so. Es waren 37.
Genau. Und, aber das halt, wie gesagt, dass umgekehrt Boston Orlando noch mehr nehmen kann und Orlando hat einfach weniger hat, um auszugleichen. Und damit irgendwie, ja, wie gesagt, deswegen, die Serie packt mich, wenn ich war, also nicht, also habe ich gewusst, meine ich jetzt gar nicht, aber es ist jetzt so ein bisschen, es traf mich jetzt nicht ganz unerwartet, was da jetzt kam. Deswegen, die Serie packt mich, sobald ich irgendwas ganz, ganz groß Unerwartetes sehe. Sagen wir es mal so, um es einfach zu formulieren.
Ja, klingt fair. Also ich meine, hier sollte einfach auch der Talentunterschied relativ groß sein. Ja. Das ist ja bei Cleveland, Miami ist es auch so, wo man in Spiel 1 vor allem die Ty Jerome Festspiel immer wieder sehen konnte, der 47 Floater nacheinander getroffen hat und am Ende irgendwie, was hat er, 27 oder 28 in gefühlt 12 Minuten auf dem Court gemacht, also einfach geiler Typ, Garland auch stark gewesen, aber da ist es halt auch einfach relativ deutlich und bei OKC Memphis, das Gefälle zwischen beiden Teams in der Regular Season war massiv und man kann schon, also es ist jetzt kein Schocker, wenn es dann auch in den Playoffs vielleicht nicht ganz so riesig, aber schon vorhanden ist, dieses Gefälle.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gleichzeitig würde ich es auch, also es ist sehr, sehr, sehr gut möglich, dass Orlando Spiel 2 gewinnt, weil Boston einfach in zweiten Spielen
auch, Klassiker eigentlich so,
ne? Auch so ein bisschen chillt.
Ja.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen und nächste Nacht sehen wir vor allem Bucks Pacers, Memphis gegen OKC und Bulls gegen Lakers. Das ist schon geil, es geht einfach weiter. Was wir heute noch besprechen, ist morgen schon Geschichte. Und kann schon alles ganz anders sein.
Ja, deswegen reden wir über die anderen Serie dann im Laufe der Woche nochmal.
So ist es, so ist es. Wir setzen uns ja noch ein paar Mal zusammen. Für den Moment würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dafür. Solltet ihr uns jetzt abonnieren wollen, um alles mitzubekommen, was wir so während der Playoffs zu besprechen haben, geht überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube natürlich. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei Patreon vorbei. patreon.com/korbiger Podcast mit AE. Heute wow. Meine ich das mal. Krass, ne? Ich habe die einfach mal ausgespielt. Einfach mal stehen lassen. Ja, ist krass.
Pumpfake. Wie Weiland, Jimmy Butler.
Oder James Harden, als gleich zwei vorbeigeflogen sind jetzt. So habe ich das mal gemacht. Genau. Dort werden wir morgen die Mavs besprechen und noch einige andere Dinge. Donnerstag launchen wir unser neues Playoff-Format. Da besprechen wir morgens in aller Kürze wichtige Dinge aus der Nacht. Und Freitag setzen wir uns dann nochmal groß zusammen, ne?
Schwöre.
So in die Richtung. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs und dann bis morgen hoffentlich. Reingehauen.